Frage. Gibt es Bibeltexte, auf die wir getrost verzichten könnten, die also nicht fehlen würden, wenn sie nicht in der Bibel stünden? Gelegentlich kann man ja diese Aussage hören. Oder vielleicht habt ihr euch auch schon überlegt, naja, die Geschlechtsregister mit diesen langen Namens- und Abstammungslisten, die haben doch keine geistliche Botschaft. Die könnten wir doch getrost weglassen. Dass dem nicht so ist, will ich euch heute zeigen, wenn wir auf den Vorspann der Geburtsgeschichte von Jesus im Matthäusevangelium hören und uns mit diesem Anfang des Matthäusevangeliums aufmachen hinein in die Advents- und Weihnachtszeit. Ich lese uns aus Matthäus 1, die Verse 1 bis 17 unter der Überschrift Achim zeugte Eliud, weshalb die Weihnachtsgeschichte mit Ahnenforschung beginnt. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria, Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia, Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Ammon, Ammon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eliasa, Eliasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Auf den ersten Blick, sowas von spröde. Diese Aneinanderreihung von Namen. Weshalb müssen wir das so genau wissen? Was ist der Mehrwert dieser Namen? Er hätte es nicht gereicht, zu wissen, wer die Eltern von Jesus sind oder von mir aus auch noch die Großeltern. Ja, und auch erzähltechnisch ist das doch gegen jede Logik. Ein Buch, das sowas von langweilig beginnt, legt man doch gleich wieder weg. Weshalb ist es Matthäus wichtig, uns diese Liste mitzugeben? Und langweilig ich euch heute Morgen mit dieser Liste. Ein erstes, was Matthäus uns zeigen will, Gott wird wahrer Mensch. Jesus Christus fliegt nicht senkrecht vom Himmel ein, um zu retten, was zu retten ist, und geht dann wieder. Nein, Gottes Sohn wird einer von uns. Jesus Christus wird Mensch wie du und ich. Und das ist entscheidend. Wäre Jesus nicht Mensch geworden, nicht geboren und nicht Glied einer Ahnenreihe, wie sollte er dann tragen, was unser Menschsein beschwert? Wie sollte er auf sich nehmen und uns von dem erlösen, was wir nicht tragen können? Indem Jesus Mensch geworden ist, hat er deine Krankheiten zu seinen gemacht. Unsere Schmerzen, unsere Lebensumstände und unseren Tod zu seinem gemacht. Und als der Sündlose hat er unsere Sünde auf sich genommen, so dass Paulus ja sogar sagen kann, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Deshalb ist es Matthäus so wichtig, die Ahnenreihe von Jesus so detailliert zu dokumentieren, dass auch wirklich kein Zweifel aufkommt. Jesus wurde einer von uns. Er schwebt nicht über diese Erde, sondern er hat unser Menschsein auf sich genommen. Aber nicht nur. Mit dieser Ahnenreihe hat Gott auch die Weltgeschichte auf sich genommen. Deshalb das Zweite, Gott trägt die Geschichte und schreibt mit ihr Heilsgeschichte. In Jesus wird Gott ein Teil der Geschichte dieser Welt. Gott wird nicht nur einer von uns, er nimmt auch unsere Geschichte auf sich. Weshalb? Ja, natürlich, weil er auch nur so aus dieser Zerfallsgeschichte eine Heilsgeschichte machen kann. Gott schreibt die Geschichte neu. Und deshalb nennt Matthäus in seiner Ahnenreihe auch explizit die babylonische Gefangenschaft Israels. Nicht nur um einer zeitlichen Einordnung willen, sondern um deutlich zu machen, Jesus kommt in die Geschichte hinein. Und zwar in die Katastrophengeschichte dieser Welt hinein, damals und heute. Gelegentlich fragt man sich ja, ob der Mensch lernfähig ist und aus der Geschichte gelernt habe. Einer meiner Lehrer erwiderte einmal, schaut euch doch um in der Welt, zwischenmenschlich und zwischen den Völkern und ihren Regierungen. Hat sich im weltweiten Kontext wirklich etwas verbessert? Sein Fazit damals, keine Chance. Der Einzige, der aus der Geschichte zu lernen scheint, ist der Teufel, wie er es beim nächsten Mal noch schlimmer macht. Eine sperrige Behauptung und ich meine trotzdem, da ist was Wahres dran. Umso mehr wird deutlich daran, wie sehr wir auf Erlösung angewiesen sind. Nicht nur als Menschen, sondern eben auch mitsamt der Geschichte dieser Welt. Wir sind allesamt Teil einer Zerfallsgeschichte, auch als Christen. Nur, dass wir als Christen zugleich ein Teil der Heilsgeschichte Gottes sind. Und um Gottes neuen Himmel und seine neue Erde wissen, dort wo einmal Gerechtigkeit wohnt. Dafür wurde Jesus nicht nur zu einem von uns, Jesus wurde zu einem Teil dieser Geschichte, dass wir mit unserer Geschichte wiederum ein Teil seiner Geschichte werden. Kommen wir zum nächsten Punkt, wieder mit einer Frage. Was soll das? Vers 17. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Dreimal 14 Geschlechter? Jetzt kann man sich ja fragen, war das wirklich so oder dreht sich Matthäus hier irgendwas zurecht? Nun zum einen, warum soll es nicht so gewesen sein? Und wenn Matthäus es so erzählt, dann hat das zwei Gründe. Einmal will er festhalten, ja, so war's. Und zum anderen hat ihn natürlich auch die Zahlensymbolik gepackt, in der er eine weitere Botschaft sieht. Und mit der nimmt er uns ins Alte Testament auf die Wüstenwanderung Israels. Das Dritte, 3x14 Generationen entsprechen 42 Wüstenstationen auf dem Weg ins gelobte Land. 3x14 ist 42. So viele Stationen sind es, die das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung durch die Wüste ins gelobte Land hinter sich bringen muss. Im 4. Buch Mose so erzählt. Wenn Matthäus diese Zahlenparallele aufgreift, dann um uns zu sagen, die Geburt von Jesus Christus, das ist wie der Einzug ins gelobte Land. Wie Israel nach der Sklaverei in Ägypten und dieser langen Wüstenwanderung endlich ins gelobte Land kommt, so will Gott auch euch aus der Sklaverei, der Schuld herausführen und all dem Leid dieser Welt nicht das letzte Wort lassen. Jesus Christus öffnet euch das gelobte Land. Oder wie wir es an Weihnachten singen, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Dass diese Deutung 3x14 Generationen im Licht der 42 Wüstenstationen kein Holzweg ist, das zeigt uns Matthäus, wenn er am Ende der Weihnachtsgeschichte festhält. Da stand er, Josef, auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. raus aus der Sklaverei, durch die Wüste und hinein in Gottes Land der Verheißung. Dafür ist Jesus Mensch geworden. Dass nicht nur die Israeliten, sondern du und ich hier heimkommen dürfen, zu unserem Vater im Himmel. Aber schauen wir auf dem Weg zu einem vierten Punkt nochmals genauer hin. Ist euch aufgefallen, dass mit dem Stammbaum etwas nicht stimmt? Zitat: Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Was ist denn das? Der Stammbaum, der kommt ja gar nicht zum Ziel, sondern der knickt direkt vor dem Ziel nochmal ab. Josef, auf den der Stammbaum zuläuft, er ist ja überhaupt nicht der leibliche Vater. Vielmehr wird Josef auch hier als Ehemann der Maria genannt, die wiederum die Mutter von Jesus ist, während der leibliche Vater ja Gott ist. Und dann drängt sich die Frage auf, was soll der ganze Stammbaum überhaupt und was soll mit ihm dieser Josef? Warum braucht es denn Josef, auf den der Stammbaum zuläuft, um dann doch abzuknicken? Diese Frage müssen wir klären. Also ich meine, die hat Konsequenzen. Spätestens, wenn ihr eure Weihnachtskrippe demnächst aufbaut, müsst ihr euch überlegen, wo stellt ihr den Josef hin? Wo ist der Platz dieses Josef in eurer Weihnachtskrippe? Also wenn ihr die aufbaut, stellt ihr ihn in die zweite Reihe. So nach dem Motto, ja, hey, er ist nicht der Vater, also Maria und das Kind in die erste Reihe und er in die zweite. Oder ihr macht es so, wie ich als Kind es gemacht habt und schickt ihn auf einen Ausritt auf einem der Kamele von den Weisen aus dem Morgenland. Oder ihr sagt, ja, natürlich gehört der Josef neben die Maria, auch wenn er nicht der Vater ist. Schließlich muss man ja unglaublich Respekt haben vor diesem Mann, dass er nicht davongelaufen ist, als er gehört hat, dass Maria ein Kind bekommt, das nicht von ihm ist. Und dass er zu Maria und dem Kind steht, also natürlich in jedem Fall neben Maria. Oder ihr stellt den Josef vielleicht sogar noch weiter nach vorne in der Krippe. Schauen wir in der Bibel nach, ob wir Hinweise finden, was wir mit dem Josef anfangen. Um diese Frage zu klären, müssen wir etwas ausholen. Und ich muss euch etwas herausfordern. Wir gehen ins Alte Testament. Im Alten Testament schon ist die Rede von einem Sohn Gottes und einem Messias. Und beide Male ist nicht, zunächst zumindest nicht, Jesus gemeint. Messias heißt auf Hebräisch und heißt so viel wie Gesalbter. Und Gesalbte, das waren im Alten Testament alle Könige auf dem Thron Davids, indem sie eben zu Königen gesalbt worden sind und damit zu einem Gesalbten, zu einem hebräisch Messias wurden. Aber es geht weiter. Bei ihrer Thronbesteigung werden diese Könige auf dem Thron Davids mit einer weiteren unglaublichen Würde beschenkt. Sie erhalten bei der Thronbesteigung zusätzlich zum Messias-Titel den Titel Sohn Gottes und werden damit zu Söhnen Gottes, man könnte sagen, qua Adoption. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 2, wie Gott dem König bei seiner Thronbesteigung zuspricht: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich geboren. Oder in 2. Samuel 7 sagt Gott über den König: Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Der König auf dem Thron Davids wird mit seiner Thronbesteigung zum Sohn Gottes, bevor er jetzt schluckt und erwidert: Halt mal, Messias und Sohn Gottes, das ist doch nur Jesus Christus, womit ihr ja ein Stück weit auch Recht habt oder nicht Unrecht habt. Wichtig ist jetzt, diesen Unterschied festzuhalten. Wenn die Davididen bei ihrer Thronbesteigung zum Sohn Gottes gewürdigt wurden, dann waren sie das nicht wie Jesus dem Wesen nach, sondern waren das im Sinne einer Annahme durch Gott, einer Adoption, ein Würdetitel. Die Nachkommen Davids wurden mit ihrer Thronbesteigung zum Sohn Gottes gewürdigt, adoptiert. Und mit dieser doppelten Würde Messias und Sohn Gottes gab Gott den Königen eben ja, zu ihrem unglaublichen Auftrag auch diese große Würde mit. Der Auftrag, sie sollten zusammen mit den Priestern und deren Sühnekult Israel das Heil schaffen. Nachzulesen zum Beispiel im Psalm 72. Könige und Priester waren für Israels Heil zuständig. Einziger Haken, es hat nicht funktioniert. Das Gegenteil war der Fall. Statt Israel das Heil zu bringen, haben Israels Könige dieses Volk allzu oft von Gott weggebracht. Und das ist der Grund, dass Gott Neues schafft. Und im Neuen Testament sehen wir, wie. Und zwar, indem er die Geschichte auf den Kopf stellt. Wurde im Alten Testament ein wesensmäßiger Mensch und Nachkomme Davids mit seiner Thronbesteigung zum Sohn Gottes adoptiert, passiert jetzt was? Wird jetzt der wesensmäßige Sohn Gottes, Jesus Christus, zum Sohn Davids? Wodurch? Durch die Adoption durch den Davidieten Josef. Nochmal langsam, damit die Pointe klar wird. Im Alten Bund ist neben den Priestern der König für Israels Heil zuständig. Und zur Erfüllung dieses unglaublichen Auftrags gibt Gott diesem König diese unglaubliche Würde, Messias und Sohn Gottes qua Adoption zu sein. Hat aber nicht funktioniert, für Israel nicht und für alle Welt schon gar nicht. Und deshalb schickt Gott nun seinen wesensmäßigen Sohn. Und dieser wird jetzt umgekehrt zum Sohn Davids, qua Adoption durch den Davidieten Josef. Und das ist entscheidend. Weshalb? Zum einen, weil Gott damit den alttestamentlichen Heilsweg auf den Kopf stellt und sagt, es braucht etwas gänzlich Neues. Und das geht nur mit meinem eigenen Sohn. Aber es gibt noch eine Pointe. Was hat Gott denn dem David einst versprochen? Ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Problem, seit dem babylonischen Exil um 500 vor Christus gibt es in Israel keinen König mehr. Was ist jetzt mit diesem Versprechen an David? Gott hält Wort und schenkt David einen ewigen Nachkommen auf seinem Thron, indem der wesensmäßige Sohn Gottes, Jesus Christus, zum Sohn Davids wird durch die Adoption durch den Daviditen Josef. Kommen wir zurück zur Frage, wo in eurer Weihnachtskrippe stellt ihr den Josef hin? Mit Recht stellt ihr ihn in die erste Reihe, neben Maria und das Kind. Josef hat eine absolute Hauptrolle. Oder vielleicht stellt ihr ihn sogar einmal ganz bewusst noch weiter nach vorne, um euch zu vergewissern, wir haben einen Gott, der Heilsgeschichte schreibt, trotz aller Irrungen und Wirrungen, die wir ja auch in dieser Zeit erleben. Und wenn er dafür die Geschichte sogar auf den Kopf stellen muss. Und dann erinnert uns Josef, Gott hält Wort. Wenn du das Gefühl hast, Gott hat diese Welt vergessen, oder wenn du an Gottes Verheißungen zweifelst und dich fragst, was kann ich denn von seinen Zusagen noch erwarten? Dann stell den Josef in die erste Reihe und sei gewiss, Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort und er steht zu seinen Verheißungen. Auch und gerade in diesen angefochtenen Zeiten. Das war mein vierter Punkt. Gott ist treu. Gott ist treu zu seinem Wort und zu uns. Dafür stellt er sogar die Geschichte auf den Kopf. Ich bete mit uns. Danke, lieber Herr, dass du Heilsgeschichte schreibst. Danke, dass du, Jesus, deinen Sohn in die Welt gesandt hast und er einer von uns wurde, um uns zu erlösen und uns dein ewiges Heil zu schenken. Danke, dass du die Geschichte auf dich genommen hast und ein Teil unserer Geschichte wurdest, um sie in Heilsgeschichte zu verwandeln. Danke, dass du unsere Schuld und die vielen Wüstenerfahrungen dieser Welt getragen hast, dass sie nicht das letzte Wort haben. Danke für dein Heil. Und danke für Väter und Mütter des Glaubens, die uns geprägt haben, uns heute, bis heute, und uns deine frohe Botschaft weitergegeben haben. Und wir bitten dich, hilf uns, dass auch wir für die nächste Generation zu Glaubenszeugen werden, auf das Menschen heimfinden zu dir. In Jesu Namen. Amen.